Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Ja, großer Gott, wir singen von dir, von deiner Größe, von deiner Liebe. Und wir wollen das auch erleben, wir wollen es auch in deinem Wort sehen und ja, erleben, wie du uns veränderst in deiner Liebe, durch dein Wort, durch deinen Geist. Bitte fang damit an, bitte mach damit weiter und ja, hilf auch, jetzt bei allem Reden und Hören deines Wortes. Amen. Im Jahr 1662 stirbt der französische Mathematiker und christliche Philosoph Blaise Pascal. Und unter den Dingen, die Blaise Pascal zurückgelassen hat, war auch eine Sammlung von 1000 Blättern. Und diese 1000 Blätter sollten wahrscheinlich mal ein Buch werden. Aber die sind nur grob geordnet und in so 60 Bündeln zusammengeheftet. 8 Jahre nach seinem Tod dann lassen Freunde von ihm daraus ein Buch drucken, das seitdem meistens nur mit dem Titel Gedanken bezeichnet wird. Blaise Pascal macht sich darin vor allem Gedanken über den Menschen und über Gott. Nur weiß eben keiner ganz genau, wie diese 1000 Blätter und 60 Bündel, wie die zusammengehören, wo da die Ordnung ist. Man weiß es nicht. Man kann durch Pascals Gedanken trotzdem sehr viel über den Menschen lernen. Und ein bisschen ist die Entstehung dieses Buches selbst wie ein Bild für den Menschen. Wir bestehen zwar nicht aus 1000 Schnipseln, aber trotzdem fühlt man sich manchmal geteilt. Hier unser Körper, dort unsere Seele. Immer wieder einzelne Erlebnisse, verschiedene Lebensbereiche. Und bei all dem trotzdem eine Einheit, eine Person, eine Biografie. Und die Frage, die man sich vielleicht manchmal stellt, wie soll man dieses Durcheinander seiner eigenen Persönlichkeit ordnen? Wie hängt manches von dem, wie ich grundsätzlich als Mensch aufgebaut bin, mit einem Körper, mit einer Seele, wie hängt das zusammen? Und Blaise Pascal selbst hat dazu in diesem Buch mal Folgendes gesagt. Der Mensch ist für sich selbst der erstaunlichste Gegenstand der Natur. Denn er kann nicht erfassen, was der Körper ist und noch weniger, was der Geist ist. Und am allerwenigsten, wie Körper und Geist verbunden sind. Das ist der Gipfel seiner Schwierigkeiten und doch ist das ja sein eigenes Wesen. Wir wissen nicht, wie beides miteinander verbunden ist, wie die Sachen im Einzelnen sind und das bereitet uns Schwierigkeiten. Das stellt uns vor große Schwierigkeiten und dabei gehört es ja, sind wir selbst das, ist es unser eigenes Wesen. Um diese Komplexität soll es heute gehen. Und wir hatten das schon letzte Woche ein bisschen bei der Erschaffung des Menschen. Da war auch das ein Thema. Wir haben einen Körper, aber wir haben auch Gefühle. Und die Gefühle sind Teil eines Innenlebens, wo auch Gedanken, Erinnerungen, Wünsche dazugehören. Aber selbst die nehmen wir körperlich wahr. Wir haben einen Körper und wir haben ein denkendes, ein fühlendes Ich. Und da wollen wir heute nochmal genauer drauf schauen, weil auch das so wichtig ist für unser Menschsein. Und weil auch die Bibel da vieles zu sagt. Und wir werden heute Jesu Sieg über unser Körper-Seele-Dilemma sehen. Wir wollen da beim letzten Mal weitermachen und weiter versuchen, ein bisschen chronologisch vorzugehen. Wir werden das heute nicht mit einem Bibeltext machen, wie ich sonst meistens mache, sondern viele einzelne Verse zu diesem Thema Körper Seele anschauen. Wir fangen mit der Schöpfung an, machen da weiter, gehen dann zu den Auswirkungen der Sünde und kommen dann aber zur Erneuerung des Menschen. Und im Schöpfungsbericht wird jetzt in Kapitel 2 nochmal genauer reingezoomt, wie Gott den Menschen am sechsten Tag geschaffen hat. Und da heißt es in 1. Mose 2, Vers 7, Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, Gott nimmt Materie, Staub vom Erdboden und daraus macht er den Menschen, formt einen Körper. Und irgendwie verändert er die Materie so, dass dieses Wunderwerk eines Körpers entsteht. Aber es bleibt alles Materie. Und dann haucht Gott dem Menschen Atem ein, eine Lebenskraft, ein Inneres. Der geschaffene Körper wird beseelt. Und in der Bibel wird dieser innere Mensch unterschiedlich bezeichnet oder auch manchmal in unterschiedliche Schwerpunkte aufgeteilt. Herz, Geist, Seele. Und alles davon beschreibt aber dieses Innenleben des Menschen. Oder vielleicht auch verschiedene Aspekte davon. Und man kann da viel forschen, viel drüber nachdenken, wie sich dieses Innenleben jetzt noch weiter aufteilt und wie das mit diesen Begriffen beschrieben wird. Also ob jetzt zum Beispiel Geist mehr so die Gedanken meint und mehr die Beziehung zu Gott und Seele vielleicht mehr die Gefühle und die Beziehung zur Umwelt. Und das lassen wir heute mal außen vor. Zur Vereinfachung fassen wir das heute mal alles unter eins und gehen davon aus, wie es hier steht, Gott schuf den Menschen mit einem Körper und mit einem Inneren. Und dann heißt es, nachdem beides zusammengekommen ist, heißt es, so wurde der Mensch eine lebende Seele, eine Einheit. Und auch daran stößt man sich jetzt vielleicht wieder. Und auch das gehört zu diesem Problem, welcher Begriff bezeichnet genau was? Weil bei Seele denken wir meistens nur an diesen inneren Teil des Menschen. Aber hier heißt es jetzt, aus beidem, aus Materie und aus dem eingehauchten Innenleben. Aus beidem wird jetzt der Mensch eine lebende Seele. Und ja, Seele kann das Innere des Menschen meinen oder nur einen Teil von diesem Inneren. Aber ganz oft in der Bibel meint Seele den ganzen Menschen. Eine Person oder auch das Lebendigsein einfach einer Person, eines Menschen. Man muss immer schauen oder kann überlegen, was von beidem ist jetzt gemeint. Was wir hier festhalten können, ist, der Mensch ist eine Einheit, eine lebende Person aus Körper und Innenleben. Und beides gehört zusammen. Beides gehört zu uns. Beides macht uns aber nie alleine vollständig aus. Uns macht beides aus, aber eben immer im Zusammenspiel mit dem anderen. Bei mir in der Uni haben sie manchmal gesagt, Professoren vergessen oft, dass sie einen Körper haben. Sie denken, den Körper habe ich nur, damit er meinen Kopf in den Vorlesungssaal trägt. Nein, so ist es natürlich nicht. Auch Professoren, jeder, wir sind Körper, wir sind Seele. Nie nur das eine, aber auch immer beides ganz. Wir sind nie ein Teil außerhalb unseres Körpers. Und genauso ist ganz egal, was mir zum Beispiel bei meinem Körper wehtut. Und wenn es nur der kleine Zeh ganz unten ist, wenn es wehtut, es ist mein innerer Mensch, der darüber zu klagen anfängt und der das wahrnimmt. Ich spüre den Schmerz. Und am Anfang, bei der Schöpfung, waren Körper und innerer Mensch eine vollkommene Einheit. Gott hat den Menschen gut geschaffen. Nur wie diese Harmonie von Körper und Geist ist, das können wir uns nicht vorstellen. Wir wissen es nicht, wir kennen es nicht, wir haben es nie erlebt. Und auch in der Bibel gibt es dazu kaum Informationen. Wir sehen etwas von dieser Perfektion bei Jesus, der seinen Körper immer richtig durch seinen Geist geleitet hat. Und ein bisschen erhaschen wir davon in 1. Korinther 15, wo Paulus unsere zukünftigen Körper der Auferstehung beschreibt. Aber wir wissen nicht, wie fühlt sich das an? Wie genau ist es, einen Körper zu haben, eine Seele zu haben, die genauso sind, wie der Schöpfer es sich ausgedacht hat? Wir wissen es nicht. Was wir haben, was wir spüren tagtäglich und wovon uns die Bibel berichtet, ist der Sündenfall, ein Kapitel später in 1. Mose. Der Mensch hört nicht auf Gott, Der Mensch löst sich von Gott ab, er löst sich von dem ab, von dem er seine Identität ableitet. Und das wirkt sich auf alles sehr negativ aus. Und es wird jetzt auch für den Körper und für den inneren Menschen richtig schwer. Es wird für den Menschen als Ganzen schwer. Und dazu lese ich 1. Mose 3, ab Vers 16, was Gott nach der Sünde sagt, was jetzt dadurch an Folgen kommen. Zu der Frau sprach Gott: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, sollst nicht davon essen. Weil du gesündigt hast, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Körperliche Folgen, seelische Folgen, Schmerzen bei der Geburt, zermürbender Arbeitsalltag, schwer zu händelndes Verlangen, Stress, Schwitzen, Tod. Also nichts mehr von, yes, jetzt zeigen wir mal mit aller körperlicher Kraft, mit Liebe und innerer Leidenschaft, jetzt zeigen wir Gottes Herrlichkeit im kleinen Format als körperlich-seelische Erdenbewohner. Geht nicht mehr. Die Beziehung zu Gott ist gestört. Der Mensch hat sich selbst seines Fundaments beraubt und seitdem kommt er auch nicht mehr als Körper-Seelenwesen klar. Und nicht anders kennen wir es. Und noch dazu ist es, wie Blaise Pascal auch in dem Zitat gesagt hat, noch dazu ist es so schwierig für uns überhaupt zu benennen, was es mit unserem Körper auf sich hat, was mit unserem Geist auf sich hat und wie beides zusammenspielt und zusammen funktioniert. Und wir wissen auch nicht eben, was Gottes guter Plan mit all dem ist. Hast du zum Beispiel schon mal versucht, rauszufinden, was Gefühle sind, was Gedanken sind? Passiert das in der Seele oder im Körper? Du weißt nur, ich denke und ich fühle. Aber läuft das in etwas ab, was wir Seele nennen? Oder sind das einfach körperliche Reaktionen? Man spürt Gefühle ja mit dem Körper, am Körper. Oder medizinisch kannst du Gedanken als Elektronen im Gehirn messen. Aber trotzdem bist du es, der diese Sachen denkt und empfindet. Wie willst du das trennen? Und theoretisch könnten wir als Menschen geniale Dinge tun. Wir sind geniale Menschen, wenn Körper, Seele eine Einheit wären und wenn wir nicht vom Sündenfall betroffen wären. Wir könnten so gute Dinge tun, zum Beispiel auch mit unseren Händen. Aber A, wir wollen das Gute nicht immer tun und B, können wir es praktisch auch nicht immer, weil es auch da negative Auswirkungen vom Sündenfall gibt. Der Sündenfall hat auch zerstört, dass wir immer locker eine Arbeit so ausführen, wie wir es uns vorstellen können, wie wir es uns vorstellen, beziehungsweise wie es sein müsste. Arbeit wurde schwer, unseren Körper so gebrauchen, wie es sein könnte, geht nicht mehr. Ich wäre gern handwerklich begabt, bin ich nicht. Es fällt so schwer, mir zu lernen, ich bin frustriert, wenn Sachen nicht klappen. Theoretisch könnte ich es, aber ich leide unter den Sünden, unter den Folgen des Sündenfalls. Die Perfektion ist in uns angelegt, erreichen können wir sie nicht. Und wir wollen jetzt einmal schauen, woher genau kommt die Sünde? Kommt sie vom Körper oder von der Seele? Was von beidem lässt mich daran scheitern, so zu leben, wie ich leben soll? Beziehungsweise wir haben gesehen, es begann mit dem Sündenfall. Wie wirkt sich der Sündenfall jetzt aber weiter aus? Wie wirkt sich aus, dass Körper und Seele fehlgeleitet sind und auch nicht mehr richtig zusammen funktionieren? So, zweiter Punkt, was von beidem ist das Einfallstor für Sünde? Auch dazu einige Bibelverse. Wir starten mit Matthäus 15, ab Vers 17. Und da sagt Jesus Folgendes: Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Also das Problem ist nicht Essen oder wie man isst. Das ist eher was Körperliches. Viel problematischer ist der innere Mensch, das Herz. Da kommen schlechte Dinge raus. Was wir im Herzen wollen, lässt uns nicht das sein, was wir sein sollen. Und das kann überraschen. Man denkt ja vielleicht eher, die Bibel hat was gegen den Körper. Der ist schlecht. Aber nein, ich glaube, das ist ein Irrtum. Es gibt in der Kirchengeschichte immer wieder diese Leibfeindlichkeit. Aber unbedingt biblisch ist das meiner Meinung nach nicht. Das Problem ist, wie Jesus sagt, das Innere des Menschen. Auch nicht des Menschen Kern als Gottes Ebenbild, aber eben diese innere Schaltzentrale. Was der Mensch will, was der Mensch für richtig hält, was er von sich aus weiß und von sich aus denkt, wie er Beziehung lebt. All das ist durch die Sünde verworren, sündig, unzulänglich, erlösungsbedürftig. Und natürlich äußert sich das immer durch unseren Körper. Wenn ich zum Beispiel bei einem Essensbuffet langgehe und es ist nur noch ein Stück Fleisch da, will ich es manchmal einfach für mich. Aber ich nehme es mit meiner Hand. Und zuvor habe ich meine Augen schon nicht richtig benutzt. Habe nur auf das Stück Fleisch geschaut, aber nicht den anderen gesehen. Oder ihn vielleicht ausgeblendet, nicht weiter über ihn nachgedacht. Den anderen, der das vielleicht auch gerne wollte, das Stück Fleisch. Wir sündigen mit unserem Körper, ja. Und wir empfinden so etwas wie Lust auf ein Stück Fleisch mit unserem Körper. Aber es ist nicht einfach nur der Körper, der sündigt. Es sind wir als Ganzes, was wir wollen und was wir tun. Also ich glaube, das ist das Erste. Grundsätzlich ist unser innerer Mensch nicht so, wie er sein soll. Die Sünde kommt nicht unbedingt von außen, sondern von innen. Und das will ich aber noch mit zwei weiteren Bibelstellen ergänzen, die das meiner Meinung nach aber eben nicht komplett in Frage stellen, wie man meinen könnte, es aber ergänzen. Die eine Stelle ist Galater 5, ab Vers 16. Und ich lese die Verse 16 und 17. Ich sage aber, schreibt Paulus, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. So, und hier klingt es jetzt genau nach diesem Gegensatz. Fleisch gegen Geist, Körper gegen Seele. Und das Äußere muss klein gehalten werden und das Innere gestärkt werden. So meint man. Aber auch da haben wir wieder genau dieses methodische Problem. Was genau bezeichnen die Begriffe überhaupt? Geist zum Beispiel. Geist kann den menschlichen Geist meinen. Meint im Neuen Testament aber meistens den Heiligen Geist. Und Fleisch meint manchmal direkt den Körper. Manchmal aber auch Dinge, die mit dem Körper zu tun haben, wie Abstammung oder Vergänglichkeit. Aber an den meisten Stellen meint Fleisch so etwas wie die sündige menschliche Natur, dass die Sünde in uns steckt, und zwar sozusagen in allen Gliedern. Also letztendlich ganz ähnlich wie das, was Jesus gesagt hat. Und das merkt man, wenn man hier noch ein bisschen weiter liest, weil da zählt Paulus dann Sachen auf, was das Fleisch alles Schlechtes bringt, Unreinheit, Feindschaft, Neid, Zorn, Ausschweifung. Und das sind alles ähnliche Dinge, wo Jesus gesagt hat, das kommt aus unserem Herzen. Aus uns selbst. Sondern ist der Gegensatz, den Paulus beschreibt, nicht Körper gegen Seele, sondern sich von seiner inneren Sünde leiten lassen, gegen sich vom Heiligen Geist prägen lassen. Der alte Mensch ohne neues Herz, ohne Jesus, gegen den neuen Menschen, der jetzt den Heiligen Geist hat. Das ist der Gegensatz, den Paulus hier beschreibt. Und damit können wir jetzt auf eine zweite Stelle schauen, in Römer 7. Ich lese zuerst Vers 18. Schreibt Paulus wieder, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also eigentlich das, was sie gerade eben hatten. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Also er sagt, in mir wohnt nichts Gutes. Und dabei will er aber innerlich das Gute tun. Er hat eine Ahnung davon, wie es aussieht. Aber er steht sich selbst im Weg. Er steht Gottes Absichten dann doch immer wieder im Weg. Und das beschreibt er dann in den weiteren Versen. Ich lese uns noch Vers 23 und 24. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also er bleibt von der Sünde geprägt, auch als erlöster Mensch. Sie geht nicht ganz weg, es steckt in ihm. Und dann sagt er, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und hier sagt er jetzt doch, dass er von seinem Leib, von seinem Körper gerettet werden muss. Es ist ein Leib des Todes. Und ich glaube, dass das aber nicht dem widerspricht, was ich davor gesagt habe. Es bringt nur eine tiefere Dimension mit rein. Ja, unser Körper ist nicht das Grundproblem, aber trotzdem hält uns unser Körper dabei, zu sündigen. Unser Körper ist wie ein Einfallstor. Weil wir einen Körper haben, sind wir tausend Dingen ausgesetzt, die zur Sünde werden können, wenn wir dann mit unserem Inneren falsch darauf reagieren. Oder wenn wir durch innere Entscheidungen, durch Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, auch schon grundsätzlich was Falsches reingelassen haben. Und dann ist zum Beispiel das Problem nicht, dass du einen Körper hast, der zu Sex, zu Sexualität fähig ist. Und es ist nicht das Problem, dass du Lust auf Sex hast. Es ist das Problem, dass du nicht weißt, wie Sex im Sinne Gottes aussehen soll. Und du, selbst wenn du es weißt, du es nicht immer so leben willst. Unser Körper ist eine große Angriffsfläche. Wir sehen mit unseren Augen, wow, der hat ein richtig schönes, tolles Haus. Und wir sind zumindest ein bisschen neidisch auf ihn. Oder wir sind im Gespräch, einer macht einen schlechten Witz. Wir hören ihn und lachen manchmal auch einfach irgendwie intuitiv. Oder weil es gerade einfach eine fröhliche Runde ist. Das Problem ist jeweils nicht der Körper an sich, dass wir gucken oder hören können, sondern dass unser Herz unseren Körper nicht richtig leitet. Wir ihn fehlleiten. Wir uns lange angeeignet haben, andere Dinge mehr zu lieben als Gott oder als unseren Nächsten. Und immer wieder neue Dinge dazukommen, die für unseren Körper attraktiver sind zu tun, als das zu tun, was Gott möchte. Und es immer wieder Dinge gibt, immer wieder Dinge aufkommen, die wir mit unserer Seele lieber wollen als Gott. Wie wir beschaffen sind, ist nicht das Problem. Aber wie wir beschaffen sind, bietet ein Einfallstor nach dem anderen. Ob Körper oder Seele, wir leben mit beidem nicht so, wie wir sein sollen. Deshalb sei vor der Sünde auf der Hut, sie kommt von überall. Beschuldige nicht deinen Körper oder deine Gefühle, sondern du trägst die Verantwortung, ich trage die Verantwortung. Und die Sünde kriegt uns, jeden von uns. Wir sind ihr verfallen und würden es immer bleiben, wenn da nicht Jesus wäre. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wie sieht ein erneuerter Umgang mit unserem Körper-Seele-Dilemma aus, wo wir mit Gott und seiner Gnade rechnen können, rechnen wollen? Und ich glaube, richtig mit seinem Körper und seiner Seele umzugehen, das geht eben nur mit Jesus und durch sein Evangelium. Denn das Neue Testament beschreibt, dass Jesus uns ein neues Herz gibt, er uns zu einer neuen Schöpfung macht, er das Alte vergibt, die Sünde vergibt, er es wegnimmt und wir uns von seinem Heiligen Geist leiten lassen können. Der Heilige Geist kommt unserem Geist zu Hilfe und leitet jetzt unseren inneren und äußeren Menschen. Wie läuft das ab? Auch hier einige Bibelverse. Wir starten mit Römer 12, die ersten zwei Verse. Und da hat Paulus vorher lange erklärt, was das Evangelium bedeutet. Das ist die Grundlage. Und auf dieses Evangelium verweist er jetzt nochmal und nennt es die Erbarmungen Gottes. Vers 1. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also die Christen, die von Jesus erlöst wurden, sollen jetzt ihre Leiber, ihre Körper benutzen, um damit Gott zu dienen, ihn zu feiern, ihn zu verherrlichen. Das geht nicht, ohne dass wir etwas mit unserem Körper machen. Wir sollen uns mit unserem ganzen menschlichen Sein Gott als Opfer hingeben, mit Haut und Haaren, Armen und Beinen, Augen und Mund. Gott soll all das gehören. Die Grundlage ist das Evangelium, was Jesus schon für uns getan hat, dass er seinen Leib hingab. Ohne das würde ich nicht anfangen, unser Körper-Seele-Dilemma zu lösen. Es geht nicht. Und wichtig ist dann hier auch Vers 2. Also unser ganzes körperliches Leben Gott zur Ehre. Orientierung an ihm und nicht an der Welt. Vers 2. Wie geht das? Vers 2 weiter. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Durch Veränderung, durch Erneuerung des inneren Menschen. Dass wir lernen, richtig zu urteilen. Dass wir lernen, alles so zu sehen und anzugehen, wie Gott es möchte. Und wir werden dazu aufgefordert, aber im Passiv, werdet verwandelt, lasst euch verwandeln. Es ist Gott, der das wirkt, die Kraft, die Quelle und die Richtung kommt von ihm, von Gott. Aber du musst ihn ranlassen, du musst in ihm bleiben. Dann wirkt er diese Erneuerung des inneren Menschen. Das heißt, wir sehen hier aus dem Evangelium heraus, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Er zu neuem Leben auferstanden ist. Das ist die Quelle der Erneuerung für unser Menschsein. Weil wir damit die Kraft haben, wir damit die Gottesbeziehung wieder haben, bei der Gott unserem inneren Menschen eine neue Richtung gibt. Wir von innen heraus Gott wollen, Gott lieben, uns an ihm orientieren. Und dass wir das auch körperlich dann ausüben. Wir uns für seine Anliegen einsetzen. Und dafür eben unseren Körper gebrauchen, weil es nicht anders geht. Wir sind Körper. Wir können Gott nicht ohne unseren Körper dienen. Mit unseren Händen, mit unserem Mund, dem, was wir sagen, mit dem, was wir tun. Und dazu gehört dann eben beides, dass er und wir an unserer Seele arbeiten und dass er und wir an unserem Körper arbeiten. Und zu dieser Arbeit an der Seele gehört Folgendes. 2. Korinther, Kapitel 10, schreibt Paulus, was das beinhaltet, an der Seele zu arbeiten. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Was sind das für Festungen? Sagt er jetzt, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also Gott muss bei uns manches falsches Denken zerstören. Und das wird hier als Festungen bezeichnet. Große falsche Gedankengebäude, falsche Argumentationsmuster, die wir uns manchmal über einen langen Zeitraum angeeignet haben. Lügen darüber, wer wir sind, wozu wir da sind, Lügen über Gott, Lügen, die uns manchmal auch immer wieder einholen. All das müssen wir gefangen nehmen, dem keinen Raum geben. Und das geht nur, wenn wir all das dem unterstellen, was Jesus sagt. Wir auf ihn hören. wir ihm gehorchen. Wir lernen, das Gute zu lieben und das Böse zu hassen. Es geht nur mit Jesus. Und dann eine Sache, wie wir an unserem Körper arbeiten lassen können. Und dazu 1. Korinther 9. Und da beschreibt Paulus, dass er wegen dem Evangelium sich einfach so sehr hingibt. Für ihn ist nichts wichtiger als Gott und sein Nächster. Und das ist definitiv anstrengend. Aber es lohnt sich, so sagt Paulus. Und dann sagt er in Vers 27, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und das hat hier nichts mit Selbstkasteiung zu tun, sich sinnlos Schmerzen zufügen, sondern schauen, dass der Körper nicht die Leitung übernimmt. Sich disziplinieren. Manchmal einfach entscheiden, ich fühle mich nicht danach, aber ich mache es trotzdem. Seinen inneren Schweinehund immer wieder besiegen. Damit man nicht anderen etwas erzählt und man selbst nimmt es gar nicht so wichtig und lebt ganz anders. Tu, was du sagst. Daran hängt meine und auch deine Glaubwürdigkeit als Christ und auch als Mensch. Und wie gesagt, diese Disziplinierung nicht als Selbstzweck, sondern weil es sich für ein Leben nach Gottes Willen so sehr lohnt. Und er ist belohnt. Gehorsam im Alltag mit Gott leben. Das wird dir, das wird mir nicht einfach zufliegen. Das heißt, der innere Mensch, der äußere Mensch. Bei beidem müssen wir sagen, Herr, mach du was draus. Verändere beides. Aus Nicht-Wollen mach Leidenschaft, aus Nicht-Können mach Glaubenskraft, aus toten Gewohnheiten mach lebendig sein. Und du kannst es, weil du Jesus selbst mit Körper und Geist von den Toten auferstanden bist. Ich will das alles nochmal mit einem Beispiel aus Sprüche 30 verdeutlichen. Da betet ein gläubiger Mensch Folgendes, und mir geht es vor allem um Vers 9. Zweierlei erbitte ich von dir. Verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Und jetzt Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden, leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden, stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Also er bittet um eine angemessene Lebensversorgung, aber eben auch nicht zu viel, weder Armut noch Reichtum. Und das, weil er seine Grenzen kennt. Er weiß, wenn ich zu viel habe, zu viel Essen, zu viel Komfort, zu viel Luxus, muss ich aufpassen. Da geht es ganz schnell, dass ich Gott vergesse. Und auch in die andere Richtung weiß er, wenn ich zu wenig habe, es kaum zum Leben reicht, da will ich nicht wissen, zu was ich fähig bin. Wenn ich wirklich nichts habe, weiß ich nicht, ob ich immer noch der fromme Mann bin, der ich heute bin, und ich nicht doch mal nur um was zu essen zu haben, ich zum Verbrecher werde. Er weiß, sein Körper kann ihm Mühe machen. Und darum betet er dafür, dass er körperlich genug hat, dass es seinem Körper gut geht, aber irgendwie auch nicht zu gut, weil das auch wieder ein Einfallstor für Sünde sein könnte. Und er weiß, dass selbst wenn er einem von beiden Extremen ausgesetzt ist, ich kann mich gegen die Sünde entscheiden. Nicht mein Körper ist das Problem, sondern dass ich potenziell die Sünde mehr liebe als Gott. Und er weiß ganz genau, und deshalb betet er so, wie er betet. Und das wollen wir lernen. Wir brauchen das, dass Gott die Führung übernimmt. Und das unabhängig davon, geht es beim Körper gut, geht es beim Körper schlecht oder auch geht es beim Körper mittel. Gott muss führen. Der Körper gibt keine hilfreiche Richtung vor. Der Maßstab muss von Gott kommen. Und was er hier fürs Essen sagt, könnten wir auf andere Situationen übertragen, wo wir eben auch körperliche Grenzen haben. Und da sind Schwierigkeiten für den Körper natürlich nicht immer zu verhindern. Oder es geht nicht darum, überall möglichst leicht durchzukommen. Wir erleiden Krankheit, Anstrengung von der Arbeit. Oder manchmal erleiden wir auch etwas wie Arbeitslosigkeit und erleiden, dass wir keine Möglichkeit haben, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. So, und auch das sind herausfordernde Situationen dafür, wie wir unseren Körper führen sollen und führen. Weil für den Körper so etwas wie ein geregelter Tagesablauf oder eine sinnvolle Tätigkeit genauso gut tut, wie dass er gesund ist. Aber dann gilt es auch da, Gott ergeben zu sein und ihm zu sagen, hilf mir nicht zu sündigen, auch wenn mir körperlich gerade so viel fehlt, führ mich da durch. Ich schaffe das nicht ohne dich. Mein äußerer Mensch verfällt, aber du erneuerst meinen Inneren von Tag zu Tag. Wir haben körperliche Grenzen, aber es ist keine Sünde, körperliche Grenzen zu haben. Es ist zum Beispiel keine Sünde, wenn du vergesslich bist oder eine Demenz dich vergesslich macht. Es ist schwer, damit umzugehen, ja, sehr schwer, aber Sünde ist es nicht. Du vergisst ja nicht absichtlich dieses oder jenes. Bitte Gott, dir zu helfen, ihn mit deinem Körper zu ehren, in deinen körperlichen Grenzen. Und wo Gott es möchte, auch über diese Grenzen hinaus. Das aber nur mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und mit seinem Evangelium. Unser Körper und unsere Seelen machen uns Schwierigkeiten. Und wir wissen noch nicht mal, wie genau sie zusammenspielen. Beide sind große Einfallstore für Dinge, die Gott nicht möchte. Wir tragen die Verantwortung, aber kommen da selbst nicht raus. Jesus schenkt uns neues Leben. Jesus ist die Quelle für ein neues Menschsein. Er verändert uns. Er verändert uns bis zu dem Tag, wenn er uns völlig neue Körper schenken wird und er unsere Seele völlig von der Sünde befreien wird. Dann wird Wirklichkeit werden, was Paulus in 1. Korinther 15 schreibt. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete Woche. Bleibt gerne noch zum Kirchcafé und ansonsten bis heute Nachmittag oder im Laufe der Woche oder nächste Woche. Ich möchte euch noch den Segen unseres Gottes zusprechen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf ein Postludium.